Herzlich willkommen bei meinem Podcast Dein Weg aus der Bulimie. Der Weg aus der Essstörung ist immer möglich, auch für dich. Genau das möchte ich dir in diesem Podcast von Herzen gern mitgeben. In verschiedenen Folgen tauchen wir ein in Geschichten von Menschen. Ich führe Interviews mit ganz, ganz spannenden Persönlichkeiten, mit Menschen, die den Weg aus der Bulimie gegangen sind. Ich nehme dich mit auf die Reise, ich gebe dir Werkzeuge mit an die Hand, ich gebe dir Inspirationen, aber auch Aufklärung und Hintergrundwissen für Angehörige von Betroffenen. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und wieder zuhörst. Hol dir eine Tasse Tee oder einen Kaffee, mach's dir gemütlich, setz dich hin, schau, such dir einen Platz, wo du in Ruhe bist für die nächsten 20, 30 Minuten und tauch ein in die Geschichten, in die Werkzeuge. Nimm alles mit, was ein Beitrag ist für dich und setz um. Der Weg aus der Essstörung ist auch für dich möglich und ich nehme dich von Herzen gern mit an die Hand. Nun wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim Eintauchen, beim Reinhören und bedanke mich ganz herzlich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge mit der Leonie, die mich gleich interviewen wird für ihre, sie erzählt nachher selber, für welche Arbeit, fürs Abitur auf jeden Fall. Leonie hat mich angefragt und ich finde das immer wieder spannend, auch von jungen Menschen quasi mal vielleicht auch mit ganz anderen Sichtweisen noch in dieses Thema reinzusteigen. Und freue mich jetzt total, dich da begrüßen zu dürfen. Macht es euch bequem, holt euch eine feine Tasse Tee und hört einfach mal rein, wohin wir so kommen. Also wir haben uns nicht abgesprochen, wir machen das sehr intuitiv und ich freue mich sehr darauf. Herzlich willkommen, liebe Leonie. Stell dich ganz kurz nochmals vor. Du hast mir zwar vorher schon erzählt, aber jetzt damit die zuhören, auch ein bisschen wissen, wofür du das tust und was dein Hintergrund war, mich anzufragen.
Okay, ja, also mein Name ist Leonie und ich habe jetzt dieses Jahr meine Abschlussprüfung in der fünften Prüfungskomponente und dafür benötige ich halt für meine Präsentation ein Interview. Mit meinem Thema ist so die Leitfrage Magersucht, Stress als Ursache zwanghafter Gewichtskontrolle. Und dadurch, dass mich das Thema halt sehr interessiert und ich auch gerne anderen helfen würden wollen, vor allem meiner Freundin, dachte ich, wäre das halt so das perfekte Thema.
Ja. Mega cool. Cool. Gut, dann würde ich sagen, lass uns einfach einsteigen.
Okay, ja, also ich selber weiß ja so die Grundsachen zu Bulimie, aber mich würde halt vielleicht nochmal so genaueres interessieren, was so psychologische, biologische und vor allem soziale Faktoren sind, die vielleicht so zur Entstehung beitragen.
Können. Ich glaube, beitragen können wäre gut, weil auch hier, also diese Frage, die könnten wir wahrscheinlich in einem Buch abhandeln, weil sie nicht abschließend beantwortet werden kann. Diese Frage, woher kommt es, wer quasi, wo ist der Ursprung, wo sind die Gründe zu suchen? Du hast sicher jetzt zwei, drei Punkte genannt, eben quasi psychologisch, biologisch, aber auch sozial. Und ich glaube, es spielt tatsächlich alles so ineinander rein. Man kann nicht sagen, wenn das gegeben ist, dann passiert das. Wenn das gegeben ist, passiert das. Wenn das ist, dann fallen die eh in die Bulimie und so weiter. Sondern es gibt, ich sag mal, so, ich nenne es jetzt mal weiche Fakten. Und es gibt sehr oft halt nicht, das ist dann das. Ich habe Menschen, die ich begleite, die haben krasseste Gewalt und Missbrauch erlebt in ihrer ganzen Kindheit und Jugend. Oder auch noch plus im Erwachsenenalter. Es gibt Menschen, die begleite ich, die in der Bulimie gefangen sind. Die sind in wohlbehütetsten, materiell absolut abgesicherten, alles da, Verhältnissen aufgewachsen, sind trotzdem in die Bulimie gerutscht. Also nicht mal nur Gewalt, Missbrauch und das. Tendenziell eher. Also ich sage jetzt mal, wenn ich in die vielen hundert Menschen mal mich rückwirkend ein bisschen rein denke, wo die gestanden sind oder was da so die Geschichten waren, dann ist es sicher Gewalt, Missbrauch, Unterdrückung sind schon eher auffindbar als wohlbehütet. Auf jeden Fall. Also das ist, ich sage mal so 80-20. Also Gewalt, Missbrauch, das kann psychische Gewalt sein, das kann aber auch physische Gewalt sein. Ja, das sind wirklich sehr, sehr zum Teil auch extreme Arten oder Formen von Gewalt. Dann dieses Soziale ist natürlich, ich sage mal, jetzt in der heutigen Zeit, gerade bei euch jungen Menschen, ich meine, es melden sich manchmal schon 12-jährige Mädchen bei mir, die schon seit 8 irgendwie Diäten halten, mit 10 in die Klinik kamen, mit Magersucht, dann mit Bulimie raus, mit 12 irgendwie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Es melden sich Eltern bei mir, die verzweifelt und ohnmächtig sind. Das sind ganz viele Strukturen, die natürlich schon auch, ich sage mal, so ein Zeichen der heutigen Zeit sein können, auch wieder hier. Es ist nicht absolut und abschließend, so ist es und wegen dem oder weil der oder das ist es so. Aber spielt natürlich auch mit rein. Dieses Elternsein, ich meine, ich weiß es selber, ich habe drei Mädchen, die jüngste wird 10, die älteren zwei sind 21 und 24. Das ist nicht einfach nur diese Zeit heute, weil so viel mit reinkommt, weil so viel Anforderung von außen, Leistungsdruck nur schon in den Schulen. Ich meine, du, wo du jetzt Abitur machst, wem erzähle ich das, oder? Wo auch die Frage ist, wie viel Leistung und Bewertung brauchen wir in dieser Gesellschaft? Also da können wir dann ziemlich in die Tiefe gehen. Parallel dazu aber auch den Eltern Unterstützung bieten, schon bei ganz kleinen Kindern, weil dieses, ich sage mal, dieses Grundgefühl von Sicherheit, von Vertrauen, von geliebt sein und zwar bedingungslos geliebt sein, ich glaube, das ist meiner Na Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Bestandteil, um, ich sage jetzt mal, vorzubeugen. Auch da ist die Garantie nicht gegeben, wenn ich jetzt bedingungslos vertraue, eine ganz liebevolle, achtsame Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Kind habe, dass es nicht später irgendwo abrutscht. Aber hilft auf jeden Fall, als wenn Eltern schon von klein auf die Kinder bewerten, kontrollieren, bestimmen, den Kindern sagen, was sie anziehen müssen, wie sie sich jetzt fühlen sollen, wann sie jetzt Hunger haben, wann sie jetzt genug haben und so weiter. Das sind sicher Themen, die da mit reinrutschen.
Und wenn ich jetzt, also zum Beispiel so in der Schule kriegt man ja heutzutage oft so Kommentare und gerade jetzt dieses Jahr haben wir auch großes Thema, dass viel Bodyshaming bei uns gemacht wird von den Jungs aus. Und wenn dann so Kommentare kommen, die können einen ja triggern, so. Also es ist ja sehr klar und deutlich, dass man das dann auch sieht. Und wenn man sowas dann hört oder so, gibt es dann so Möglichkeiten, wie man versucht, das einfach so zu ignorieren oder was kann man so dagegen tun, dass es nicht wieder anfängt?
Yes, eine extrem wichtige Frage. Und weißt du was? Das machen nicht nur Jungs, das machen auch zum Teil Eltern, die ihre Kinder bewerten, weil die Eltern vielleicht schon so, ich sag mal, in dieser Norm sind, man muss schlank sein, dann ist man gut, dann ist man erfolgreich und was auch immer. Und wenn man ein bisschen weiblicher ist, gerade in der Pubertät, wenn sich der Körper der Mädchen verändert, da wird es mehr, da wird es anders. Und das soll und darf doch auch anders sein. Aber eben, wenn dann diese Bemerkungen kommen oder nur schon Blicke vielleicht auch dann von den Eltern, wenn man dann nochmals einen Teller Spaghetti isst, nicht weil man Bulimie hat, sondern weil man einfach hungrig ist, dann fängt es an, dann fragt man sich, bin ich da falsch? Was man absolut tun kann, ist natürlich als Jugendliche, und das ist ganz anspruchsvoll, wirklich hinzuschauen und zu sagen, hat das mit mir zu tun? Also quasi das, was der sagt oder was die sagt, stimmt das wirklich? Ist das, was ich fühle? Oder macht es mich traurig, weil der mich so bewertet? Oder quasi triggert es mich, weil ich doch passen will. Triggert es mich, weil ich doch ankommen will? Triggert es mich, weil ich doch von meinen Eltern geliebt werden will? Und wenn die jetzt sagen, der zweite Teller ist zu viel, das geht nicht, dann höre ich auf zu essen, oder? Also da immer sich wirklich ganz, ganz ehrlich und pragmatisch zu fragen, um was geht es hier? Ist das jetzt eine Bewertung, aber auch ein Thema von der anderen Person? Ist natürlich anspruchsvoll in diesen jungen Jahren, wenn man das nicht, ich sag mal, gelernt hat oder so mit auf den Weg bekommen hat von den Eltern, ist es anspruchsvoll, da sich so ehrlich zu reflektieren, weil eben das lernen wir nicht. Wir gehen dann immer gerade rein und finden, ich bin falsch, ich müsste besser, ich sollte anders. Aber das ist auf jeden Fall etwas, so mal so einen Schritt zurückzugehen, vielleicht auch mal tief durchzuatmen, nicht in diese Ängste oder in den Trigger zu gehen, sondern wirklich zu fragen, um was geht es jetzt da gerade, oder? Vielleicht ist das ein Junge, der zwar im Außen so tut, als ob er unglaublich selbstbewusst und toll und der Beste wäre, du weißt genau, was ich meine, wenn ich dich anschaue, genau, ist im Innen vielleicht total unsicher, aber durch solche Bemerkungen kann er dann andere verunsichern und muss sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen. Aber das braucht natürlich ganz viel Bewusstsein, ich sage jetzt mal von den Mädchen. Da nicht einzusteigen in diese Games, passen zu wollen, ankommen zu möchten und vor allem bei diesen Menschen, die, ich sag mal, die es nicht ernst meinen, die nicht an deinem Wohl interessiert sind, weil solche Bemerkungen, die haben nichts damit zu tun, dass sie sich Sorgen machen um dich oder dass sie sich gern haben oder dass es eben zu deinem Wohl ist, sondern es ist mehr so, um irgendwo mal eine reinzuhacken.
Ja, und da, also das ist halt wirklich gerade ein sehr schlimmes Thema bei uns. Und wäre es so möglich, also wir hatten jetzt so den Vorschlag, dass man mäßig nicht so wie eine WG macht, WG, AG, sondern einfach so eine Gruppe, vor allem die betroffen sind, und dass man sich halt so gegenseitig hilft und so und halt versucht, dort wieder rauszukommen. Also glaubst du, es würde eine Wirkung haben oder eher nicht so, weil, also es ist ja ziemlich schwierig, wenn man selber jetzt keine Person hat, die sich perfekt mit dem Thema auskennt, dort großartig viel zu bewirken.
Ich sag mal, zusammentun für die Veränderung auf jeden Fall. Natürlich ist es unglaublich anspruchsvoll und auch sehr schwierig, wie du sagst, wenn ihr jetzt einfach eine Gruppe junger Mädchen seid, die geblamed werden, braucht ihr irgendwie wie eine Person, die euch, ich sag mal, anleitet oder führt. Ihr könnt euch schon unterstützen. Aber natürlich ist es immer heikel. Ich war früher auch in Selbsthilfegruppen, wo ich ganz jung war noch. Die waren nicht geführt und da ist es immer heikel, dass es dann doch in diese quasi, dass dieses Blaming, dieses Nicht-Gut-Sein, dieses Passen-Sollen doch irgendwie zu viel Raum kriegt. Das sollte aber nicht viel Raum kriegen, sondern es sollte wirklich dann darum gehen, dass ihr euch quasi gegenseitig stärkt und sagt, hey, weißt du was, du bist wunderschön und ich finde dich absolut großartig und du hast so viel Talente und so viel Stärken und ich mag dich einfach so, wie du bist.
Ja.
Ist anspruchsvoll, aber auf jeden Fall, wenn, weißt du, wenn du ein gutes Gefühl dafür hast und sagst, wenn ich diese Mädchen, jungen Frauen zusammennehme, die da ein bisschen irgendwie betroffen sind, dann schadet es ganz bestimmt nichts, dass ihr euch da zusammentut. Auch nicht gegen die anderen, aber für euch.
Ja. Ja, weil das wäre ganz wichtig. Also ich weiß ja selber, mir hat es früher auch geholfen. Also ich war nicht wirklich, ich war in der Magersucht drin, aber ich war noch nicht so stark in der Bulimie drin. Es hat halt nur aber mit den Essattacken, also dass ich die ganze Zeit essen wollte, angefangen und danach mich aber dann einfach schlecht gefühlt habe und fett gefühlt habe. Und da war, glaube ich, eigentlich wirklich die einzige Hilfe, die mich rausgehalten hat, halt meine Mutter und halt meine Freundinnen. Weil es kam halt auch durch die Schule halt Verhalten und dann war halt ziemlich schwierig. Und jetzt, weil es halt wieder gerade so anfängt und man das halt mitkriegt, es verletzt einen halt dann schon ganz schön doll.
Ja, das ist, weißt du, weil die Seele, die ist noch so, so rein und so jung und die will ja einfach geliebt werden und die will angenommen werden und die will passen und jetzt in dem Alter vielleicht auch bei den Jungs ankommen und wenn dann immer irgendwie solche Pfeile kommen, das ist ganz schwer auszuhalten und drüber zu stehen. Aber es ist essentiell zu lernen und auch, ich sage jetzt auch zu trainieren, weil das muss man wirklich trainieren, drüber zu stehen. Nicht in einer Arroganz und in einer Überheblichkeit, sondern drüber zu stehen für dich, weil du sagst, hey, passt so. Ich fühle mich wohl so, wie ich bin. Und mein Körper gehört mir und ich erlaube dem so zu sein, wie er sein möchte. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Was wären denn so die besten Möglichkeiten, wenn man wirklich tief drin steckt, halt wieder dort rauszukommen und auch nicht rückfällig zu werden? Also wie sucht man sich am besten Hilfe?
Ja, auf jeden Fall Hilfe suchen. Und zwar, also erstmal, ich sag mal, in deinem Alter unbedingt mit den Eltern sprechen. Wenn das nicht möglich ist, ich habe auch immer wieder junge Mädchen, die sich bei mir melden, sagen, boah, ich kann nicht mit meinen Eltern reden, die würden mich gerade in eine Klinik stecken oder so. Dann einfach eine Vertrauensperson. Irgendjemand, ob das dann irgendeine Lehrperson ist oder sonst eine Person aus deinem Umfeld oder eine Oma oder eine Tante oder eine Freundin oder wer auch immer, einfach mal sich jemandem anvertrauen, dem man vertraut, ganz wichtig, wo man sich wohlfühlt. Nicht jemand, der dann gar noch sagt, ja, dann isst doch einfach weniger, dann tu doch einfach normal, das hilft dann gar nichts. Und dann wirklich zu sagen, magst du mir helfen, Hilfe zu suchen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Hilfe, von Unterstützung. Eben da gibt es ja halt einfach diese, wo man sich anmelden kann und dann irgendeinen Psychologen zugewiesen kriegt und so. Wichtig ist, dass wenn man sich Hilfe sucht, dass man da mal hingeht, mal diese Person sich anschaut, mal guckt, fühle ich mich wohl, versteht die mich, weiß die, wovon ich spreche, weiß diese Person auch, wie man rauskommt, weiß diese Person auch wirklich konkrete Schritte oder Strategien. Das ist ganz, ganz wichtig. Also so dieses, ich gehe jetzt mal schnell, damit ich irgendwas mache, würde ich nicht empfehlen, weil es mehr langfristig kaputt macht, als dass es heilt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich hab's.
Gut, ganz wichtig. Also da dann sich lieber noch ein, zwei Monate mehr Zeit lassen, um wirklich sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, welche Person nehme ich an meine Seite? Und um vor allem dieses Gefühl, wo fühle ich mich wohl?
Ja.
Wo gehe ich nicht nur hin, damit ich hingehe? Das habe ich übrigens Jahre gemacht. Das machen ganz viele Frauen bei mir über Jahre. Aber wir sprechen jetzt in einem Alter von wirklich jungen Menschen. Da bei mir sind dann die mit 40, 50, die eben da einfach mal gingen, mal Kliniken, mal das. Ist aber nicht nachhaltig, was verändert hat. Und ihr seid so jung und da ist es so wichtig, nochmals anders hinzuschauen, nochmals bewusster zu gucken. Ich höre viel von diesen, ich sag mal, älteren Menschen jetzt, die ich begleite. Wow, wenn ich nur schon jemanden wie dich gehabt hätte, wo ich 20 war, dann hätte ich diese 30, 50, 60. Ich habe eine Dame, die ist 67. Sehr viele zwischen 40, 50, 60. Ich wünsche mir, dass die Jungen wie du schon den Weg wieder zurückfinden, weil die dann so viel verändern könnt und so viel schon erlebt hat und erfahren habt. Und da noch ganz viel aus eurem Leben und für die Welt kreieren könnt.
Ja, das ist halt eigentlich auch eine Zeit lang, also wirklich meine Freundin war ja schlimm betroffen davon und sie hat sich auch stark erholt gehabt und ihr ging es auch wieder gut, aber gerade jetzt wegen den Vorfällen in der Schule ist sie halt rückfällig geworden. Und genau das war halt das. Also sie war bei Therapie eine Zeit lang, was man immer verhindern wollte. Aber irgendwie genau jetzt kam halt wieder alles zurück. Deswegen, also wie kann man so Rückfälle vor allem verhindern?
Weißt du, das Thema ist, Ich persönlich arbeite nicht daran, Rückfälle zu verhindern, sondern ich arbeite daran, dass das quasi so nicht passiert, nicht wegen dem Rückfall, sondern dass sie gestärkt ist, dass sie genau weiß, wie sie mit solchen Situationen umgeht. Und wenn sie wieder, ich sage jetzt in Anführungszeichen, reinfällt, das ist aber nicht negativ bewertet, sondern wenn da jemand kommt, so unvorbereitet und haut da wieder rein und dann nochmals und sie hat keine Strategie, um eben damit umzugehen und zu erkennen, boah, das hat gar nichts mit mir zu tun. Die sind selber total unsicher, aber sie quasi nimmt es gegen sich und quasi fällt wieder in die Sucht rein. Weil sie nicht gelernt hat, mit genau dem umzugehen, weil sie nicht gelernt hat, was mache ich, wenn das von außen kommt. Weil von außen ist immer, wir können nicht die abschalten, weil die sind einfach so, wie sie sind. Wir können aber bei uns lernen, anders es anzunehmen, anders damit umzugehen und es nicht gegen uns zu nutzen, damit wir quasi uns doppelt schaden, indem dass die uns quasi niedermachen und wir uns dann noch in der Sucht wieder irgendwie finden, ist ja auch schlecht behandelt sein. Also wichtig ist eben diese Ursprünge, da wo es wieder anfängt, nicht den Ursprung in der Sucht, sondern in dem Verhalten, wie gehe ich damit um, wenn da was kommt von außen. Das muss gestärkt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn mal ein Rückfall kommt, so what, dann aber, wenn das gestärkt ist, dann können wir es auch gerade wieder drehen.
Ja.
Wenn es aber nicht gestärkt ist und wir keinen Plan haben, dann ist diese Sucht, dieses Zwangsverhalten so stark und zieht uns so wie ein Sog wieder rein, weil wir uns da immerhin irgendwie scheinsicher fühlen und so wissen, wie ist ja doch etwas, was es uns gibt, auch wenn es uns schadet.
Ja, das ist natürlich ein großer Punkt, vor allem mit dem Selbstbewusstsein natürlich auch und dass man halt dazu stehen kann. Aber gibt es so mäßig einen Punkt, wo man irgendwie selber merken kann oder halt bei anderen merkt, dass es halt nicht mehr geht? Also, dass es so tief drin ist, dass man nicht mehr rauskommen kann?
Das merkt man, wenn du dir sagst, jetzt ist es das letzte Mal oder ich höre jetzt auf oder ich esse wieder normal. Und ein paar Stunden später findest du dich wieder, entweder beim Hungern oder beim Kontrollieren oder beim Kotzen. Das ist schon drin. Und oft ist es halt so, dass wir es uns nicht unbedingt eingestehen. Was hat eben, es hat ja beide Seiten. Es gibt uns ja auch etwas. Es gibt uns so eine Scheinsicherheit, so etwas, wo wir irgendwie Kontrolle zu haben scheinen, was ja unter dem Strich nicht stimmt, aber es fühlt sich so an, weil es so eben so falsch ist und trotzdem so gut tut. Und dann ist es ganz, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, zu erkennen und zu sagen, okay, ich steige aus. Und zwar brauche ich Hilfe. Und wenn ich schon, ich meine, ich habe tausendmal mir gesagt, ich höre jetzt auf. Aber ich habe mich weder beim fünften noch beim zehnten noch beim hundertsten Mal gefragt, bräuchte ich allenfalls Hilfe oder meine ich es jetzt wirklich ernst oder ich mache ja immer wieder weiter. Auch dieses Verhalten gehört halt zu diesem Bild einer Sucht, einer Abhängigkeit, weil eben wir wollen, da wo wir gerade mal kurz im Elend sind oder im Drama oder gerade irgendwie nicht mehr weiter wissen, ein paar Stunden später haben wir es schon wieder vergessen, weil diese Sucht so stark ist. Also da ist es ganz wichtig, sich wirklich professionelle, kompetente Hilfe zur Seite zu nehmen und zwar so früh und so schnell wie möglich.
Wenn ich fragen darf, also wo war bei dir so der Punkt, wie du da rauskamst? Also wie hast du es geschafft?
Also ich habe eine Begleitung gebucht bei einem Therapeuten, der auch so ähnlich wie ich energetisch gearbeitet hat, habe aber nicht gerade an der Bulimie was verändert, sondern habe einfach viele Dinge bearbeitet, eben so ein bisschen die Hintergründe, Die Bulimie wurde eigentlich schlimmer, aber dann der Punkt, wo ich dann quasi ausgestiegen bin, war wirklich der Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Also, und nicht mehr konnte heißt, ich war wirklich, das war Mai 2004, wo ich gesagt habe, ich bringe mich um. Ich kann nicht mehr. Also, und das wünsche ich mir natürlich, dass das bei jungen Mädchen nicht so weit kommt, nicht in dieses Extreme, aber das war für mich wirklich so. Und während die zwei Kleinen, die jetzt 24 und 21 sind, nicht gewesen damals, ich wäre nicht mehr hier. Durch das aber, dass ich mit ihm, das waren etwa 9 Monate, schon energetisch gearbeitet habe, auf verschiedenen Ebenen Dinge angeschaut habe, konnte ich an diesem Punkt dann wirklich auch diese Entscheidung treffen und ich bin ausgestiegen und habe es dann verändert. Aber ich habe so quasi Vorarbeit gemacht, obwohl ich es gar nicht, wie ich immer dachte, geht eh nicht, funktioniert eh nicht und nützt sowieso nichts. Aber es hat dann quasi wirklich diese Veränderung zum Glück gebracht.
Es tut mir natürlich leid, also.
Nein, alles gut, alles gut. Mir geht's gut, ich bin froh. Und weißt du, durch das, dass ich da wirklich in diesen Höllen, in diesen Tiefen war, weiß ich genau, wie es ist. Und es braucht niemandem leid zu tun, weil ich bin safe, es geht mir gut. Ich kotze seit 20 Jahren nicht mehr. Und kann aber natürlich auch so einfach Menschen abholen. Und ich weiß, dass, wie du gesagt hast, wie kommt man denn raus? Das ist gar nicht so einfach. Und das braucht wirklich, ich sage mal, Arbeit und Training. Und je weniger lang diese Abhängigkeit besteht, ist es natürlich ein bisschen einfacher auszusteigen. Und trotzdem kann man nicht einfach kurz schnipsen oder irgendwie, ja, ich mache jetzt schnell 3 Tage mal irgendwas und dann ist es schon gut. Weil das sind Verletzungen, das sind Themen, die tief verborgen sind, die wir nicht aufgrübeln müssen, die wir aber anschauen dürfen, damit wir eben nicht mehr, wenn einer kommt und sagt, hey du, hey, schau mal deinen Arsch an oder keine Ahnung, was die alles irgendwie bringen, oder dass man weitergeht und dem ein Lächeln schenkt und sagt,
Ja.
sag jetzt nicht, was ich denke, was ich sagen würde. Hä? Das ist
Ja.
nicht hier. Aber du weißt so ungefähr die Energie, dass man lernt,
Ja.
da kommt der Pfeil, der den quasi wirklich einfach, ich sage mal, elegant an sich vorbeischießen zu
Ja.
lassen, dem ein Lächeln schenken und weitergehen. Das muss das Ziel sein, weil dann sind wir gestärkt. Und die Pfeile, die kommen immer wieder von überall her. Und wenn wir es nicht eben trainiert haben und das in- und auswendig kennen, wie ich umgehe, wenn jetzt ich mich super wohlfühle, ein mega schöner Tag, hier hat es gerade Schnee und Sonne und ich habe noch 3 Welpen hier. Wie genial ist dieser Tag? Oh, das geht mir richtig gut und da kommt ein Pfeil daher ohne Vorwarnung, dass ich ganz entspannt weitergehen kann und nicht dann mein Tag und alles zusammenfällt, nur weil der geschossen hat, nicht mal gefragt hat. Du, wollen wir mal ein bisschen Pfeilschießen spielen? Sondern da schießt einfach drauf los, geht gar nicht. Aber die machen
Ja, das
das.
macht ja auch. Vor allem, wenn man das dann ignorieren kann und nicht drauf eingeht oder man nicht zeigt, dass es einen mehr verletzt oder so, weil man komplett abschalten kann, dann lassen die einen halt auch wirklich in Ruhe, weil.
Ja, genau. Nicht mal nicht nur zeigt, sondern dass es wirklich nichts mehr macht mit dir. Das muss das Ziel sein. Und meine mittlere Tochter, die Malaika, die hat mir mal gesagt, Mama, du müsstest in jedem Gymnasium, in jeder Berufsschule, müsstest du einen Vortrag halten für die jungen Mädels, damit die eben da safe sind. Kann ich natürlich nicht. Tag hat 24 Stunden, aber auf jeden Fall, das wird es brauchen.
Ja. Also bei uns war jetzt auch zum Glück die große Hilfe unserer eine Lehrerin, die
Super.
sich wirklich stark eingesetzt hat und auch gar nicht an uns halt gezweifelt hat oder an unserer
Mega,
Seite, wenn
mega.
die Jungs halt irgendwelche Ausreden kommen oder halt immer, was immer gesagt wird, ist, es war ja ein Spaß.
Ja, genau, super, danke vielmal. Seid ihr euch
Ja, und
was für einen Spaß ihr macht?
Ja, und dieser Spaß hat einfach extrem große Auswirkungen halt auf alle. Und das merkt man halt einfach noch. Und da werden ja zum Glück endlich mal Konsequenzen halt gemacht.
Super.
Leider haben es halt viele Lehrer nicht mitgekriegt, deswegen.
Ja, genau. Und auch wenn jetzt die Jungs sagen, es war nur ein Spaß, spätestens dann, wenn sie checken, dass das geht tief und da fallen Mädchen in Süchte rein, die sie vielleicht Jahre oder Jahrzehnte nachher belasten, spätestens dann, wenn die Jungs quasi bewusst sind, müssten sie aufhören damit, wenn es wirklich nur ein Spaß war.
Ja, nur leider war es in dem einen Fall zum Beispiel, als meine Freundin dann stark magersüchtig wurde, kamen dann halt nicht mehr die Kommentare, dass du fett bist, sondern dass du ein Stock bist und
Genau.
keine Brüste mehr hast, kein
Krass.
Hintern mehr hast, also so eine Sachen. Und dann denkt man sich wirklich manchmal, in was für eine Gesellschaft man halt heutzutage lebt. Und ja,
Ja, man könnte
deswegen.
ja auch, ich meine, das wäre auch was für Schulklassen, dass man einmal die Woche quasi lose zieht, jeder zieht jemanden und jeder macht dieser Person schreibt ein kleines Kompliment oder eine Stärke oder was er toll findet an ihm quasi. Und dann hast du jede Woche so einen Zettel in deinem Etui und kannst das lesen. Und es spielt nicht mal eine Rolle von wem, aber das eben diese Verbindung stärken und diese Achtsamkeit auf das, was schön ist, das, was gut ist, das, was die Stärken sind, das, was euch ausmacht. Und das kann man auch, eben das kann man trainieren. Und dafür sollte und dürfte es auch Raum geben in den Klassen.
Ja.
Ja, nicht viel Zeit, ist eine kleine Idee jetzt mit extrem großer Wirkung.
Also ich finde die Idee auch sehr gut, ja. Und so wollen wir es auch jetzt bald machen,
Super.
weil es halt leider wirklich immer schlimmer geworden ist. Weil es war halt dann einfach so alles mäßig. Also man ist in seiner Prüfungsphase, man hat Stress. Also ich selber habe ja gemerkt, wenn ich dann gelernt habe, ich brauchte Essen nebenbei.
Ja.
Und dann habe ich gegessen, gegessen, bis mir dann halt schlecht wieder war und ich halt so dachte, okay, nein, ich muss aufhören, also es
Ja.
geht nicht mehr. Und dann, wenn dann halt noch dieser andere Stress, dieses Soziale dazu kommt von den anderen, dann ist es halt extrem schlimm in dem Moment, ja.
Eine unglaubliche Belastung, die
Ja.
und als junger Mensch, wo du sowieso schon so viele Veränderungen im Leben hast und so viele Anforderungen und so viel Leistung, was du bringen musst, das überfordert einfach.
Ja. Und dann, also wäre noch so eine Frage von mir vor allem, auch inwiefern so klinische Therapien und so eine Lösung wären oder ob es wirklich vielleicht besser ist, dass man so, was du zum Beispiel machst oder so, dass man sich so Hilfe holt oder ob manchmal halt wirklich, dass man dann in der Klinik für eine Woche ist oder so, was da so wäre.
Ist jetzt einfach meine ganz persönliche Meinung.
Ja.
Wenn es wirklich angezeigt ist, dass diese Person einfach mal raus muss, quasi einfach mal Abstand braucht und so ein Safe Place braucht und etwas, um sich zurückzuziehen oder zu regenerieren oder zur Ruhe zu kommen, dann sind Kliniken auf jeden Fall okay. Ich sage, die Ansätze, halt eine Woche oder auch einen Monat oder ein paar Wochen, um zu lernen, nicht nur am Symptom zu arbeiten, sondern halt wirklich in der Tiefe das Verhalten zu verändern, die Denk- und Sichtweisen zu verändern, damit diese Sicherheit kommt, damit diese Stärke, diese Verbindung aber auch mit uns wieder quasi hergestellt werden kann. Da braucht es viel Zeit. Und die ist halt in Kliniken nicht unbedingt gegeben, weil wir da nicht mal ein paar Monate sein können. Und vor allem, weil wir im Alltag ja, ich sag mal, dies lernen sollten. Weil der Alltag, da kommen die Pfeile, in der Klinik kommen sie nicht, weil da hat es überall, ich sag mal, Security geschützt, oder? So eine Bubble. Aber wenn ich dann rausgehe wieder in den Alltag, dann kommen die Pfeile wieder. Und wenn ich nicht gelernt habe, mit den Pfeilen umzugehen, sie an mir vorbeiziehen zu lassen, dann haut mich das sofort wieder um.
Ja.
Und meine Empfehlung ist, gerade bei jungen Menschen ist es ganz wichtig, auch die Familie mit einzubeziehen. Da sehe ich manchmal, dass ich junge Mädchen bei mir habe oder junge Frauen, wo ja auch noch eine Familiendynamik mit dahinter hängt. Ich kann die jungen Mädels quasi begleiten und auch trainieren. Aber wenn du jeden Tag dann zu Hause Giftpfeile kriegst und Kontrolle kriegst und unter Druck kommst, dann ist das unglaublich hart. Darum ist das nochmals eine Komponente on top, quasi mit jungen Menschen zu arbeiten, weil die Eltern wirklich auch mitarbeiten sollten. Müssen habe ich nicht so gern, aber eigentlich müssten. Und auch da, was wir zu Beginn hatten, ist es wichtig, es gibt nicht richtig und falsch oder das muss man und das muss man nicht oder das ist gut und das ist schlecht, sondern ich glaube, wichtig ist, dass jede Person, die sich Hilfe sucht, sich genau informiert, auch über die Person, wo sie dann hingeht. Hat die eine Ahnung? Weiß die, wovon ich spreche? Ich habe zum Beispiel letztens ein Gespräch geführt mit einer jungen Frau, die hat mir gesagt, ja, weißt du, ich bin jetzt seit 2 Jahren bei meiner Therapeutin. Dann hat sie mich mal gefragt, wie denn das so ist mit der Bulimie, wie denn das so geht. Dann habe ich ihr erklärt, wie ich das mache. Und dann hat die gesagt, ja, ist denn das nicht eklig? Und das ist für mich kein Verständnis. Das ist für mich, da fühlst du dich ja, wenn du ihr jetzt erzählst, wie Bulimie geht. Also mir muss das niemand erzählen, weil ich weiß, wie das ist. Hä? Und ob das jetzt eklig ist oder so oder nicht, das wissen wir selber genug. Aber das ist halt. Wenn jemand das nicht selbst erfahren hat, ist es wichtig, dass sie wirklich Wissen darin hat und Verständnis dafür hat. Ansonsten halt lieber jemanden suchen, der wirklich weiß, wovon du sprichst, weil da brauchst du nichts zu erklären. Aber zum Beispiel ich, wenn ich die Menschen begleite, ich sehe sofort, wenn sie lügen, wenn sie Ausreden bringen, wenn sie nicht gerade so wollen, weil es ist ja auch ein Weg, es zu verändern, auszusteigen. Jetzt gerade aus der Magersucht, da wird es wieder mehr im Körper, da wird er wieder weiblicher, da gibt es wieder Formen, da müssen wir die Kleider ein paar Nummern größer wieder kaufen und so weiter. Da kenne ich alle Ausreden und natürlich auch die Hindernisse dabei. Also einfach jemanden suchen, wo man sich wohlfühlt, wo man sich verstanden fühlt, wo man aber auch ein Gefühl hat von, die Person ist kompetent, die weiß,
Ja.
wie es geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja. Also hat es gerade auch, also was du gerade meintest, wenn man jetzt dann wieder anfängt zuzunehmen und merkt, man braucht jetzt wieder Nummern größer, das kann ja auch dann doch theoretisch nochmal einen starken Einfluss auf einen wieder haben, oder?
Yes, oh yes, absolut. Weißt du, das Thema mit jetzt gerade die Magersucht, die Bulimie ist ja, ich sage mal nochmals ein Stück weit was anderes, weil in der Bulimie sind wir ja, ich sage mal, die meisten sind so roundabout normalgewichtig. Das sieht man den Menschen nicht an. So, die sind nicht untergewichtig, die sind nicht massivst übergewichtig, sondern einfach so im normalen Rahmen. In unserer Gesellschaft integriert, oft an hohen Positionen, sehr intelligente Menschen. Ich begleite Ärztinnen, Psychologinnen, ich begleite Psychologinnen tatsächlich, die in der Bulimie stecken, Ingenieure, einfach quer durch. Und Magersucht ist natürlich etwas, was man im Außen sieht. Da geht es auch ein Stück weit ums Verschwinden wollen, aber vielleicht auch ums nicht weiblich sein wollen. Eben wenn die Jungs dann sagen, wow, dein Po und so und deine Brüste und was auch immer, die da völlig einfach ungefiltert losschmeißen, kann verheerende Folgen haben. Ich habe 2 Frauen, die zwar in der Bulimie stecken, aber sehr im Untergewicht sind. Die eine ist 40, die sieht aus wie ein, ich sag mal, 15-jähriges Mädchen, die ist da, die wollte nicht weiblich werden, natürlich nicht bewusst in der Entscheidung, aber ich sage immer, jetzt ist es Zeit, mal in der Frauenabteilung Kleider zu kaufen und nicht mehr in der Kinderabteilung. Und das ist ein Punkt, quasi dann wirklich zuzunehmen. Im Bewusstsein, okay, ich muss die Kleider größer kaufen, vielleicht eine, vielleicht 2 Nummern. Ist sowieso, ich finde das mega doof, dass die könnten ja einfach die Kleider da hinhängen, ich probiere sie und die passt, die nehme ich. Dann habe ich keine Größen mehr, oder? Wäre doch viel schlauer. Weißt,
Ja.
jetzt wird so diese diese In-Boutiquen für die jungen Menschen, da muss ich ja irgendwie XL kaufen. Und also das ist ja auch die Größen, die sie da anschreiben, die sind so irre. Also auch das macht wieder was im Kopf. Also
Ja.
eigentlich müssten die in den Läden einfach keine Größen haben. Ich probiere einfach die Hosen und die mir passen, die nehme ich. Oder? Fühle ich mich wohl damit.
Ja.
Aber jetzt nochmal zurück. Magersucht und zuzunehmen hat dann immer wieder eben mit diesem Sprung in Formen zu tun. In Oberschenkel, Oberarme, Po, Brüste, Bauch, was auch immer. Wir reden nicht von dick sein, wir reden von normalen
Ja.
weiblichen Formen, oder? Aber im Kopf ist das too much. Im Kopf geht es nicht. Das hat mit den Formen zu tun, das hat mit der Weiblichkeit zu tun, das hat vielleicht nicht eben, weil am Anfang waren die Kommentare darüber, dann, wenn ich jetzt dünn bin, kommen sie zwar als Stock, aber immerhin kann mich dann niemand mehr als, ich sage jetzt mal, weibliches oder sogar vielleicht sexuelles Objekt anschauen. Also ist es eigentlich viel safer so, oder? Das ist alles im Kopf, stimmt natürlich kognitiv nicht,
Ja.
aber wir legen es uns so zurecht. Und eine andere 53-jährige Ärztin, die ich begleite, die sieht genauso aus wie ein Kind. Also nicht jetzt ein Kleinkind, aber so unweiblich,
Ja,
weil
verstehe.
sie nicht weiblich werden wollte. Das ist wahnsinnig, oder? Und da diesen Schritt zu gehen, der geht nicht nur um, ess jetzt mehr, leg an Gewicht zu. In Kliniken wird dann ja auch das Gewicht kontrolliert, das wir erreichen müssen in gewissen Abständen. Da bin ich sehr skeptisch, weil es eben nur um das Gewicht geht. Ich meine, ich war auch in der Klinik, ich musste jeden Montagmorgen um 7 da auf die Waage stehen. Und das war. Jetzt bist du stehen geblieben. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ich mache einfach mal doch weiter, sonst kommst du dann nochmals rein. Diese Gewichtskontrolle, da haben wir ja auch beschissen. Da haben wir Wasser getrunken, irgendwelche Gewichtssteine irgendwo in die Unterwäsche reingestopft, damit wir da irgendwie die Zahl erreichen, die wir erreichen hätten müssen. Aber da ging es nicht darum, wie fühlst du dich im Körper, wie geht es dir, wie gehen wir diesen Weg von mehr zu Weiblichkeit, von diesem kindlichen Körper zu einem entwickelten Körper. Was passiert da? Und da halt wieder abholen. Was passiert, wenn die Jungs wieder kommen, dir nachpfeifen, sagen, wow, dein Arsch ist cool oder was auch immer die dann halt sagen, oder? Oder auch nicht. Oder dann ist er plötzlich schon wieder zu groß. Also eben, recht machen ist ganz schwierig.
Ja, aber jetzt, also so zum Thema, weil das eben mit Wiegen und so Wagen eigentlich doch so, Wagen sind ja jetzt kein guter Einfluss oder so, oder? Weil, also ich weiß ja selber zum Beispiel auch, als ich abgenommen habe oder so, ich bin ja Tänzerin, ich mache ja auch viel Sport und Muskeln sind natürlich auch nochmal schwerer und dann ist
Logisch.
es doch wichtig eigentlich zu wissen, auch vor allem für viele kenne ich halt, die wiegen sich jeden Tag oder so und es ist ja nicht gut, also eigentlich beeinflusst es doch einen nur noch viel mehr.
Yes, auf jeden Fall. Also jede Frau, jede Jugendliche, jedes Mädel, das in meine Begleitung kommt, ist als allererstes wird die Waage entsorgt. Weil die Waage ist eine Zahl, ich meine, ich stand früher in der Bulimie, ich glaube, 20 Mal am Tag auf die Waage. Also das war die höchst krasseste Kontrolle bei mir. Ich habe eben, je nachdem, wo dann die Zahl war, war mein Tag gut oder schlecht. Aber ich habe mich gar nicht gefragt, wie fühle ich mich. Aber eben, das war früher. Ich habe schon ewig keine Waage mehr. Aber das, was du sagst, stimmt. Es geht doch nicht darum, dass eine Zahl mein Wohlbefinden bestimmt, sondern es geht doch darum, wie fühle ich mich, wie geht es mir, wie kräftig ist mein Körper,
Ja.
wie stabil ist mein Körper, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich, also eben fühle ich mich wohl, aber nicht vom Kopf her, sondern vom Gefühl her. Und Zahlen, Wagen und so weiter in meiner Sichtweise, meiner persönlichen Erfahrung, so wie ich die Menschen begleite, weg damit.
Ja. Finde ich auch. Also ich muss
Hast du
das
wohl
auch
deine Erfahrung?
lernen, aber Ja, ich muss es ja selber auch lernen, vor allem,
Okay.
weil man ja auch merkt, eigentlich jeden Tag kann man ja auch mal, also schwankt das Gewicht ja auch, wie, je nachdem, wie viel Wasser man gerade hat oder sonstiges. Also es ist ja.
Du musst es dir ja erklären, wenn du dann die Zahl siehst, dann erklärst du dir, ah, ich habe vielleicht da ein bisschen mehr Wasser oder ah, ich habe ein bisschen mehr Muskulatur, weil ich habe die letzten Tage. Aber du könntest jetzt als quasi als Goodie aus diesem Interview könntest du die Waage entsorgen oder deinen Eltern sagen, sie sollen sie irgendwohin versorgen, wo du sie nicht mehr findest, weil du sie nicht mehr brauchst. Wäre so ein
Ja.
kleiner. Es tut wirklich nicht weh. Es ist am Anfang so eine Challenge natürlich, weil die Zahl uns ja auch, wir uns kontrollieren lassen haben und sie uns eine Scheinsicherheit gegeben haben, aber eigentlich brauchen wir die nicht.
Ja, das habe ich zum Glück jetzt auch endlich mal realisiert gehabt.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, es war halt schon schlimm, wenn man dann gesehen hat, oh nein, jetzt wiegt man wieder ein Kilo mehr statt gestern.
Genau, aber das
Und
siehst
dann hat man halt direkt wieder angefangen, okay, das muss jetzt weniger essen, das und so. Und
ja. Obwohl du dich vielleicht vorher wohl gefühlt hast.
ja, aber ist zum Glück auch jetzt Vergangenheit geworden, deswegen.
Sehr gut. Machst du richtig toll. Finde ich gut.
Ja. Und es hat dann auch zum Glück, also in dem Punkt konnte ich dann zum Beispiel meiner Oma weiterhelfen, weil sie war auch jemand, der hat sich jeden Tag gewogen und dann nur geärgert. Und habe ich ihr das dann halt auch erklärt, was mir erklärt wurde und so. Und dann, ja.
Mega cool, mega cool.
Ja,
Siehst du, das ist extrem wertvoll.
ja, ich finde halt auch, also vor allem so kleine Dinge können halt wirklich viel ausmachen. Und
Jeden
das ist,
Fall, auf jeden
ja.
Fall. Und es sind die kleinen Dinge. Zu lernen, anders zu denken, andere Sichtweisen zu entwickeln. Das sind keine Bücher und Abhandlungen, die wir machen. Das sind kleine, kleine Dinge an verschiedenen Orten, die wir integrieren in unseren Alltag, in unser Denken, in unsere Reflexion, in unser Erkennen, um dann eben zu verändern und loszulassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Na. Na. Ich hätte tatsächlich, also hätte ich noch. Und zwar, also wenn man jetzt so Anzeichen mitbekommt von einer Person, die zum Beispiel nach dem Essen direkt auf Toilette geht und dann für eine Zeit verschwindet oder generell, dass sie auf extrem viel Gewicht verliert, jetzt
Ja.
unabhängig von der Bulimie her. Also ist es denn schlauer einzuschreiten, also auf die Person zuzugehen oder lieber nicht und warten, bis sie sich öffnet. Also es ist ja auch immer so ein schwieriges Thema.
Ist ein ultra schwieriges Thema. Ich würde aber abwarten ist immer schade. Also wenn du etwas merkst und ich nehme dich als sehr, sehr sensitiv wahr, du bist sehr achtsam, du nimmst das unglaublich gut wahr, dann kannst du vielleicht einfach mal fragen, wie geht es dir? Wie fühlst du dich so? Kann sein, dass sie sagt, ja, super. Sagst du, super, hey, kannst du auch fragen, darf ich dir eine Frage stellen? Es ist immer gut, erst zu sagen, darf ich dir eine Frage stellen? Und wenn sie sagt, ja, dann kannst du sagen, du, täuscht es? Oder nehme ich das falsch wahr? Oder hast du die letzten paar Wochen massiv
Ja.
abgenommen? Einfach so. Und zwar, und da kannst du auch sagen, ich frage das nicht, weil ich kontrollieren will, sondern weil ich mir Sorgen mache um dich.
Ja.
Ich glaube, du findest die richtigen Worte, wenn du einfach fühlst, in diesem, du hast so viele Fähigkeiten auch zu helfen. Das ist einfach irgendwie, du bist so vom Typ her. Wichtig ist, dass du eben nicht helfen willst, sondern dass du erstmal fragst. Du
Ja.
kannst auch Hilfe oder Unterstützung oder mal ein Gespräch anbieten, musst du aber nicht. Und zwar nur, wenn die Person auch will. Das ist ganz, ganz wichtig. Also du fühlst ja das. Du merkst, wenn die sagt, nee, nee, alles wohl im grünen Bereich. Nee, nee, ich habe wegen dem und dem und dem abgenommen. Dann weißt du, sie ist noch nicht bereit.
Ja.
Manchmal hilft es auch, in dritter Person über irgendjemanden so beiläufig zu erzählen. Boah, Ich habe eine Freundin von der Freundin von meinem Bruder, kenne ich, die hat in kurzer Zeit massiv an Gewicht verloren. Ich habe mir total Sorgen gemacht. Am Schluss kam raus, dass sie wirklich einfach in die Magersucht gerutscht ist, wirklich abgedriftet ist, und die hat sich jetzt Hilfe gesucht. Ist schon krass, oder? Sowas kannst du auch mal einfach so in dritter Person, in Anwesenheit dieser Person, wo du dich drum sorgst, quasi einfach so wie also ein bisschen wie ein Selbstgespräch.
Ja.
Weil die weiß dann schon, dass du weißt, aber du sprichst sie nicht direkt an. Und bei ihr ist mal, ich sag mal so, ein Samen gesetzt, dass wenn was ist, dass sie weiß, dass du weißt und dass sie auch auf dich zukommen könnte.
Ja. Ja.
Das ist heikel. Und manchmal können wir von der Seite kommen, ist falsch, wir kommen von der Seite, ist falsch, dann kommen wir von da, dann ist es falsch, weil die einfach wie auch noch gar nicht an dem Punkt sind, Hilfe anzunehmen oder quasi darüber zu sprechen oder überhaupt zu sehen, ist nicht so ideal, was ich hier gerade tue.
Na,
Und
danke. Ja.
wichtig ist, dass du deinen Weg weitergehst, für dich um dich sorgst, um dich kümmerst,
Ja.
deine Sicherheit behältst, deine Klarheit behältst, für dich immer wieder reflektierst. Das ist das Allerwichtigste. Dann kannst du immer wieder mal auch für andere da sein.
Ja, ich habe sie zum Glück auch endlich gefunden gehabt nach einer Zeit, halt bei meiner Familie und bei meinen Freunden, aber auch zum Beispiel bei meinem Hobby Tanzen. Es ist halt für mich immer das, wo ich halt meinen ganzen Stress loslassen kann und so und weiß, ich kann zum Beispiel tanzen und so und ich kann mich bewegen und da braucht, also ist mein Körper kein Einfluss, inwiefern, ob ich es jetzt machen kann oder nicht und so. Und das,
Richtig gut.
ja. Ja, und das waren so auch die Punkte, die mir halt geholfen hatten.
Ja, das ist Gold wert. Also so ein Hobby zu haben, wo man sich einfach wohlfühlt und frei fühlt und loslassen kann, ob das jetzt Tanzen ist oder ob das Malen ist oder ob das
Ja.
was auch immer ist, und zusätzlich dazu quasi eine Familie, die wohlwollend, die achtsam, die für ist, das ist ganz, ganz wertvoll und hilft unglaublich.
Ja.
Ja, mega. Sehr schön.
Ja, ich bin auch, also auch langsam echt stolz so auf mich selber dann geworden und so. Und vor allem auch, dass ich jetzt gerade mit meiner Freundin, sie hat sich mir ja auch anvertraut und so, und dass ich da halt weiterhelfen kann. Dann,
Mega schön. Also du darfst und du sollst stolz sein auf dich, auf jeden Fall.
ja.
Richtig toll,
Danke.
richtig, richtig toll. Mega.
Ja.
Sehr.
Danke, ja. Also es wären auch so hauptsächlich jetzt eigentlich alle so die wichtigsten Fragen für mich gewesen. Ja.
Wunderbar. Hast du noch irgendeine abschließende Frage oder etwas, wo du sagst, das würde mich noch interessieren, völlig, kann auch völlig aus dem Kontext sein?
Also vielleicht so, ob es auch so andere Nachwirkungen vielleicht so im Körper, also mit der Gesundheit so haben könnte.
Ja, also ich sag mal, wichtig ist, dass man sich doch um sich kümmert und um den Körper kümmert. Aber Zähne zum Beispiel, es gibt Haare, Nägel, das sind so, ich sag mal, die Haut, das sind so die oberflächlichen Sachen, eben Haarausfall, die Nägel werden brüchig, die Haut ist einfach nicht mehr so vital. Das sind sicher so die ersten, die Zähne, die sind eigentlich langfristig, die kommen nicht gerade am Anfang, aber die können über Jahre oder Jahrzehnte einfach ja, Schaden erleiden. Dann gibt es natürlich noch viel mehr mit Magen, Darm, Schleimhäute, Speicheldrüsen und so. Da gehe ich nicht so gern ins Detail oder in die Tiefe rein.
Ja.
Ich bin immer der Meinung, dass es wichtig ist, dass man sich um sich kümmert. Und zum Beispiel eben, ich war fast 20 Jahre in der Bulimie gefangen und ich jetzt über 20 Jahre frei. Und ich sage jetzt mal, außer die Zähne, die musste ich auch noch irgendwie teuer, teuer flicken lassen, habe ich keine wirklich bleibenden Schäden oder nachhaltigen Schäden mitgetragen. Das ist natürlich auch schön. Und auch die allermeisten Menschen in meinen Begleitungen sind schon hunderte von Frauen, die letzten 5, 6 Jahre, die ich begleitet habe. Da gibt es jetzt keine massivsten Schäden über lange Zeit. Natürlich ist es auch hier immer die Frage, wie exzessiv betreibt man es, wie über viele Jahre betreibt man es, wie massiv ist man da halt wirklich nur noch im Schädigen des Körpers unterwegs und guckt nicht für ihn. Auch da ist halt, auch wenn man in der Sucht gefangen ist, ein Stück weit Eigenverantwortung wichtig, weil man da halt schon auch, ja, ich sag mal, die Vitamine, die Mineralstoffe, all die Sachen, ich habe immer so mich ernährt, dass ich immer geguckt habe, dass irgendwas doch drin bleibt und ich da irgendwo ein gewisses Kontingent an dem habe, was mein Körper braucht, was ihm gut tut, damit ich halt eben auch ein Stück weit, ich sag mal, stabil und gesund geblieben bin.
Ja.
Sehr cool. Mega. Leonie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese richtig spannenden Fragen. Ich hoffe, du konntest ein paar tiefere Einblicke gewinnen, ein paar mehr
Ja, auf jeden Fall.
Klarheit auch für das, was du jetzt in deine Arbeit schreibst, aber auch für das, was du vielleicht tatsächlich an eurer Schule integrierst oder vorschlägst, was man anpassen, ändern kann, neu integrieren kann, damit da ein Zusammen und nicht ein Gegen entsteht. Das finde ich mega cool. Von Herzen einfach danke für dich, für dein Interesse, aber auch einfach, ich bin mega stolz auf dich und deinen Weg, das darfst du sein. Und
Schön.
ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe, ganz, ganz viel Freude in allem, was du tust und mach einfach weiter so.
Danke, aber auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich überhaupt unterstützt hast. Das hat mich auch schon sehr gefreut, als ich die Nachricht gekriegt hatte. Deswegen, vor allem, weil du mir wirklich sehr weitergeholfen hast. Auch wirklich nochmal andere Perspektiven als das, was man zum Beispiel im Internet liest oder von anderen Leuten mitkriegt. Ja.
Super,
Dankeschön.
von Herzen gern. Danke auch an euch, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch auch nochmals neue Perspektiven wieder eröffnet. An alle Jungen, die in der Nähe von Leonie wohnen oder mit ihr auf die Schule geht, gründet so eine Gruppe, schaut, dass ihr jemanden mit dabei habt und geht euren Weg. Achtet darauf, dass die Pfeile euch nicht treffen, sondern dass die mit der Zeit an euch vorbeiflitzen und ihr mit einem Lächeln, die vorbeiflitzen lässt, dass ihr euch stärkt, dass ihr die Verbindung zum Körper einfach ja vertieft und dass ihr euch auch die Zeit lässt. Es ist ein Weg, es ist ein Training, es ist aber möglich. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und eine wundervolle Zeit.